Vielleicht kennst du das. Du bist schon länger mit Gott unterwegs, aber manche Dinge, die du geglaubt hast, fühlen sich nicht mehr so ganz stimmig an. Da waren vielleicht Leiterfahrungen, Zweifel oder Fragen, auf die du einfach keine Antwort hast. Und trotzdem möchtest du dranbleiben. Aber wie geht das? Wie findet man einen Glauben, der differenziert ist, aber trotzdem kraftvoll? Genau darum geht es heute und ich freue mich sehr auf meine Gäste Franziska Klein. Sie ist Pastorin in der Frankfurt City Church, Autorin und Rednerin, und Arne Kopfermann. Er ist Musiker, Produzent und jemand, der in seinen Büchern und auch in seinen Songs ganz offen mit Glaubenszweifeln ringt. Schön, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen zu Echt und Ehrlich, dem FTH Talk. Ganz egal, über welches Thema wir hier sprechen, wir sprechen echt und ehrlich drüber. So, und jetzt sind Sie hier bei mir. Herzlich willkommen, Franzi. Herzlich willkommen, Arne. Schön, dass ihr beiden da seid.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Arne, du bist seit 45 Jahren im Glauben unterwegs. Und wenn man so deine Bücher liest und deine Songs hört, dann merkt man schnell, da gab es so einiges an Höhen und Tiefen in diesen 45 Jahren. Gab es auch Momente, in denen du kurz davor warst, aufzugeben?
Ich würde das nicht so nennen. Ich würde nicht sagen, dass ich meinen Glauben an den Nagel gehängt hätte oder dass ich irgendwann davor war zu sagen, Gott gibt es nicht, sondern eher, dass es wie so Häutungen des Glaubens waren, wo ich bestimmte Aspekte, die für mich zum Glauben bis zu dem Zeitpunkt dazugehört haben, hinterfragen musste, Teilaspekte ablegen musste, mich Gott anders annähern musste, als es vorher der Fall war. Und das ist sehr schmerzhaft, weil es ein bisschen ans Eingemachte geht. Man muss ja irgendwann für sich definieren, was ist so das Innerste des Glaubens, und irgendwas davon muss auch unantastbar bleiben. Aber man muss auch irgendwann mal fragen, habe ich vielleicht zu viel zum Innersten des Glaubens erklärt? Stimmen vielleicht manche Sätze nicht so, wie ich sie lange gedacht habe oder geglaubt habe? Und das ist in solchen Zeiten passiert.
Der Tod deiner Tochter Sarah, das war 2014 ein Autounfall, der war nicht der erste Einschnitt, aber sicherlich der größte Einschnitt, könnte man wahrscheinlich so sagen. Was hat denn dieser Tod mit deinem Glauben gemacht?
Sehr, sehr viele unterschiedliche Dinge. Ich glaube, das Entscheidende ist erst einmal, dass so ein Grundverständnis von Gott ist mein Vater, Gott schützt mich, Gott passt auf mich auf, was in der Bibel ja immer wieder mal zu lesen ist, dass das erstmal gebröckelt ist. Also das Bild von einem Gott als ganz persönlichem Schützenden gegenüber, das ist mir ein bisschen weggebrochen, und in der Zeit ist Gott als der universale Herrscher, der das Schicksal dieses Universums in Händen hält, mir geblieben, aber das war nicht mehr so zum Anfassen, nicht mehr so persönlich, wie Gott sich um mich kümmert. Und ich glaube, ich brauchte die Erfahrung, zurückzukehren zu dem, dass Gott sich am Kreuz mit mir bis aufs Letzte solidarisiert hat und damit auch mit dem Bruch, mit dem Schmerzhaften, mit dem Zerbrechlichen, um wieder zurückzufinden zu einer solchen persönlichen Beziehung zu ihm, die eine Zeit lang einfach in Frage gestellt war. Es gab da so ein Empfinden immer, dass es Sarah gut geht, aber trotzdem ist es natürlich nicht das Empfinden, was du hast als Vater. Das Schutz in unserem Fall war, dass Sarah vielleicht sofort tot war und nicht noch irgendwie länger auf der Intensivstation ans Krankenbett gefesselt oder so und dann gestorben ist. Das ist kein Bild, wie man sich als Vater das vorstellt. Und das hat vieles in Bewegung gebracht und verändert.
Mhm. Ja. Franzi, auch du hast dich als Jugendliche, als junge Erwachsene von einigen Glaubensbildern gelöst. Nimm uns da mal so ein bisschen mit rein. Welches Gottesbild hast du mitbekommen und an welchem Punkt hast du gemerkt, hey, warte mal, das passt so irgendwie nicht mehr?
Es war nicht so ein Erleben, an dem man das so jetzt konkret festmachen könnte, oder ein Ereignis, sondern mehr so das Gefühl, dass irgendwie Gottes Bild immer sich verändert hat. Oder Gottes Bilder vielleicht auch in einer gewissen Prägung waren und dann zu unterschiedlichen Fragestellungen auch schon im Erwachsenwerden nicht mehr so ganz gepasst haben. Und anders als bei Arne hatte ich eher so das Gefühl von, okay, Gott ist Herrscher, er ist distanziert, er ist streng. Und das über die Jahre eher zu erleben und zu erfahren, dass er liebevoller ist, als ich gedacht hätte oder erwartet hätte. Und unterm Strich könnte ich sicher so zusammenfassen als Gott ist nicht so fokussiert auf meine Fehler, wie ich gedacht hätte. Und Glaube bedeutet nicht so sehr, alles richtig zu machen, sondern vielmehr einen Gott kennenzulernen, dem ich wirklich komplett vertrauen kann. Und das ist so ein Prozess, der ist sicher auch noch weiter im Bestand so oder im Werden, aber der hat sehr früh angefangen.
Jetzt bist du auch Pastorin und auch Seelsorgerin, begleitest da einige Menschen und es gibt ja viele Menschen, die gerade in so Lebenskrisen, wie Arne sie auch erlebt hat, irgendwann so an den Punkt kommen, dass sie merken, so wie ich meinen Glauben bisher gelebt habe, so funktioniert das für mich nicht mehr oder mein Glaube gibt nicht mehr alle Antworten oder ist nicht mehr tragfähig. Wie geht man denn damit um, wenn man so merkt, hey, den Glaube, den ich bisher hatte, den kann ich so nicht mehr weiterleben?
Ich glaube, da ist ganz wichtig, dass Menschen spüren, dafür gibt es Raum. Also da ist Platz da, da ist die Kirche ein guter Ort, um zu zweifeln, um zu klagen. Ich habe auch manchmal den Eindruck, gerade in seelsorgerlichen Gesprächen, dass Leute wie so eine Erlaubnis suchen, darf ich das jetzt eigentlich gerade so sagen? Und dann erstmal den Raum zu öffnen, hier ist Platz für Wut, für Trauer, für Klage. Und das sehen wir auch schon in der Bibel, dass da nicht so innerliche Denkverbote schon sind, wenn ich jetzt diese Emotion äußere oder das in Frage stelle, dann erst, und das würde ich sagen, ist das Erste, so diesen Raum eröffnen. Und das Zweite ist, dass dadurch das Leben sich verändert und Krisen einen verändern, sie verändern vieles an uns und auch unseren Glauben. Und ich glaube, dass es gar nicht wichtig ist, dass der Glaube immer gleich bleibt. Aber das hat natürlich auch viel mit unserem Glaubensverständnis zu tun. Ist Glaube eine Bejahung eines Dogmas und unveränderlich mitzunehmen? Oder ist es ein Lebensvollzug? Ist es mehr, wie ich lebe, wie ich liebe, wie ich vertraue? Und ich glaube, da ist dann auch etwas ganz Natürliches daran, dass sich Glaube verändert und auch verschiedenen Herausforderungen im Leben standhalten muss.
Arne, du hast es ja ganz ähnlich gesagt, ne, dass sich das Äußere verändern darf, solange der Kern bestehen bleibt. Was würdest du denn sagen, wie weit darf sich Glaube verändern oder was bedeutet dieser Kern für dich? Also wo gibt es dann auch Grenzen?
Zuerst mal würde ich das, was Franzi gesagt hat, unterstützen. Glaube ist nicht so schwarz-weiß, wie er oft gemacht wird und in bestimmten spirituellen Zusammenhängen auch noch mal stärker gezeichnet wird. Vieles, was mir im Laufe meines Lebens gerade in meinem Kontext eher in pfingsterisch-charismatischer Prägung begegnet ist, ist überzeichnete Realität, ist schön gefärbte Realität, ist so ein Bild, dass Gott immer nahbar ist, dass wenn man eigentlich gesund glaubt und lebt und die richtigen Dinge tut im Glauben, dass man dann wie so auf einer Diagonale immer näher zu Gott unterwegs ist. Und ich glaube, dass das Bild einfach nicht stimmt und dass es dem Leben nicht gerecht wird, dass es Höhen und Tiefen gibt, dass die in der Bibel immer und immer wieder beschrieben werden und dass die moderne Worship-Kultur gerade sich sehr weit von einem Urbild entfernt hat, wie es uns in den Psalmen präsentiert wird, wo 65 von 150 Psalmen Klagepsalmen sind und wo wir einen Glauben finden, der immer wieder hinterfragt, immer wieder zweifeln muss, der mit den Zerbrechlichkeiten des Lebens umgehen muss und den Unwägbarkeiten des Lebens umgehen muss und deswegen manchmal auch an Gott verzweifelt. Mhm. Und das in dem Moment, wo wir das Menschen nicht mehr erlauben oder ich es mir selber nicht erlaube aufgrund meiner eigenen geistlichen Prägung, ich sehr deutlich in eine Sackgasse geraten kann, von der ich mich irgendwann entfernen muss oder ich daran zerbreche. Mhm. Und ich glaube, wir, und da spreche ich jetzt mal als jemand, der auch viel aus dieser deutschen Lobpreiskultur mitgeprägt hat, wir haben versäumt, den Menschen auch für die schwierigen Zeiten des Lebens genug Lieder geliehen zu haben. Und wenn wir das nicht tun, wenn Menschen für solche Zeiten des Glaubens nicht auch Lieder geben, werden sie Gott gegenüber sprachlos. Und das ist wie in jeder Beziehung, das führt zu Beziehungsverlust. Mhm. Ich glaube, es gibt so ein Abziehbild des Glaubens, was manchmal ein bisschen komisch ist, dass wenn Paulus davon redet, dass wir den Siegespreis erringen sollen, nach so einem langen Kampf des Glaubens, dass das dann so mit dem Lorbeerkranz und im Triumphzug passiert. Aber wenn man mal einen Marathon gelaufen ist, dann weiß man, dass die viele auf letzter Rille darüber kriechen, über die Ziellinie. Und dass das als Konzept auch in Ordnung ist, dass wir umkämpften Glauben haben und aber am Ende vielleicht ankommen. Und das muss nicht mit noch Autogramme geben und winken sein, sondern kann einfach genau das sein.
Also ich höre raus, Glaube ist eher so eine Lebensreise. Aber um auf die Frage nochmal zurückzukommen, gibt es Grenzen? Also gibt es Punkte, wo man dann deutlich machen kann, man ist eben doch von der Spur abgekommen? Wo hört das auf?
Ja, das gibt es, ganz sicher. Aber es gibt eben auch diesen Moment, wo dir der Glaube nicht zur Verfügung steht wie ein Muskel. Mhm. Ich würde es mal so beschreiben. Es gibt Phasen in unserem Glauben, wo wenn wir in die Gemeinde gehen, wenn wir beten, wenn wir uns umgeben mit Menschen, die glauben, dass es dann so ist, wie wenn man einen Muskel trainiert. Der wird dann irgendwann den Körper dazu bringen, dass er ordentlich funktioniert. Aber so wie es in der Medizin auch die Krankheit des Muskelschwundes gibt, wo von einem Tag auf den anderen so ein gesunder Muskel in sich zerfallen kann, können Verlusterfahrungen im Glauben was Ähnliches anstellen. Und dann hilft einem nur noch Glaube als Gnade, als Geschenk, als etwas, was einem nicht zur Verfügung steht. In den Jahren nach dem Tod unserer Tochter bin ich immer wieder gefragt worden, wie wir es geschafft haben, am Glauben festzuhalten. Und ich habe am Anfang gesagt, ja wahrscheinlich, weil so viele Leute für uns gebetet haben. Mhm. Und habe dann irgendwann gedacht, das ist totaler Quatsch. Wenn ich nicht diese öffentliche Person wäre, die ich als christlicher Popmusiker bin, wenn nicht Hunderte für uns gebetet hätten, sondern vielleicht nur mein Hauskreis mit 2 Leuten, hätte Gott dann weniger Grund gehabt, auf diese 2 Gebete zu hören und hätte uns den Glauben erhalten. Das macht alles keinen Sinn. Das sind alles so menschliche Erklärungsmuster, die wir haben, um zu sagen, deswegen können wir am Glauben festhalten oder nicht. Und ich finde dieses Element Glaube als Geschenk etwas sehr, sehr Kostbares, was auch nicht beliebig ist.
Mhm. Ja. Wir sehen ja gerade immer mehr so in der christlichen Szene auch das Phänomen von Dekonstruktion, ne? Also immer mehr Christen, auch immer mehr Leiterfiguren kommen dahin, ihren Glauben zu dekonstruieren. Alles, was sie bisher geglaubt haben, so zu hinterfragen oder als nichtig abzutun. Franzi, was macht denn dieses Phänomen für dich vielleicht nachvollziehbar und wo siehst du auch Gefahren oder Grenzen von Dekonstruktion?
Ich fand es gerade sehr schön, Arne, wie du über die Sprachlosigkeit und auch das Sprache finden und Worte finden, wie das in unterschiedlichen Lebensphasen auch neu passieren muss. Und deswegen kann man erstmal Dekonstruktion relativ neutral auch fassen. Also dass Glaube sich verändert, dass Glaubenssätze neu tragfähig formuliert werden müssen. Das auf jeden Fall. Und ich finde das Bild von dem Theologen Brian Sand für mich sehr, sehr schön, der das vergleicht mit Feuer. Und Feuer kann unglaublich verheerende Auswirkungen haben, wenn es außer Kontrolle gerät. Aber dann erzählt er, dass es eine Tanne gibt, wo der Same dieser Tanne ist in dem Zapfen in einem Harz eingeschlossen und nur Feuer kann dieses Harz um diese Saat schmelzen, sodass sie fruchtbar wird. Und ich glaube, dass beides der Fall sein kann. Also es gibt eine Dekonstruktion, die kann uns befreien von zerstörerischen Gottesbildern, definitiv. Und dann, glaube ich, gibt es aber auch natürlich Entscheidungen oder da, wo sich etwas verhärtet oder wieder zu einem neuen System wird, das ich meine, greifen und fassbar machen zu müssen. Und dann beobachte ich auch manchmal, dass die Härte oder Vehemenz, die manchmal in dem einen, das man verlassen hat, zu verzeichnen war, einfach eine neue Gestalt bekommt und eigentlich nicht tatsächlich dekonstruiert wurde, sondern jetzt bin ich einfach komplett auf der anderen Seite, aber mit der gleichen Denkweise. Und ich glaube, diesen Weg, etwas neu zu hinterfragen, neu Fragen zu stellen, sollte uns freier machen, sollte uns aufblühen lassen. Und das ist für mich eine wichtige Frage. Mhm. Machen Dekonstruktionen, führen sie in größere Freiheit, lassen sie einen Menschen aufblühen oder machen sie bitter und wieder kleiner? Und ich glaube, das eben auszuloten, auch für persönliche Lebenswege, halte ich für sehr wichtig.
Mhm. Wenn wir jetzt sagen, es gibt so 2 Seiten, ne? Die eine Seite, um das jetzt mal ganz polarisierend zu sagen, ist so dieses radikale Schwarz-Weiß-Denken, wie du es vorhin auch beschrieben hast. Ich darf meinen Glauben gar nicht hinterfragen, der muss einfach so weiter bestehen. Und auf der anderen Seite ist dann so alles zu dekonstruieren. Das, was ich früher geglaubt habe, das ist alles totaler Humbug. Was ist denn dazwischen? Wie kann so ein Weg dazwischen aussehen? Gibt es da einen Weg?
Ich glaube, es ist ein Weg des Reifens im Glauben. Also wenn wir sagen, das ist nicht schwarz-weiß, ja, das Leben ist nicht schwarz-weiß. Gott ist derselbe, aber ich bin nicht dieselbe über den Lebensweg. Und zwischen diesen Polen, glaube ich, auf der einen Seite sich zu trauen, Fragen zu stellen, zu zweifeln, ehrlich zu werden, auch zu hinterfragen und das aber mit Gott zu tun. Ich wurde auch neulich gefragt, Franzi, wie hältst du gerade in Leid, warum hältst du da an Gott fest? Mhm. Und da habe ich gesagt, ich finde es nachvollziehbarer, meine ganze Wut und meine Klage und meine Enttäuschung vor Gott irgendwie rauszulassen, anstatt das Gleiche zu erleben, aber mit Gott. Und ich glaube, dass auch Leid ist für Menschen, die an Gott glauben oder die nicht an Gott glauben, nicht eine unterschiedliche Erfahrung als solche, dass das Leid irgendwie leichter wäre oder mehr Sinn machen würde manchmal. Aber dieses mit Gott, mit einem Gott, der sich im Leiden mit uns solidarisiert, selber weiß, was Leiden ist und auch die Macht hat, uns hindurchzuführen. Hm. Und das Bild mit diesem Marathonläufer, der gerade so über die Ziellinie krebst, hat mich gerade sehr angesprochen, weil ich so dachte, ja, vielleicht ist das Überstehen des Leidens eben nicht so triumphal, aber es ist ein mit Gott verbunden bleiben. Und das halte ich für mich alternativlos, mhm. an Gott festzuhalten, aber in allererster Linie, weil er mich festhält und nicht, weil ich immer die Kraft habe, das jetzt zu einem System, an das ich mich irgendwie halten kann, zu binden. Mhm. Ja.
Es gibt ein Konzept in der Theologie, was ich sehr mag, und das ist die zweite Naivität. Die steht so ein bisschen dem Zurück zur ersten Liebe gegenüber. Mhm. Ich mag an diesem Zurück zur ersten Liebe, wo wir ab und zu ja aufgefordert werden, genau das zu tun, wenn wir so ein bisschen unseren Weg verloren haben oder nicht mehr so in eine Richtung gehen können wie in unseren frühen Phasen des Glaubens. Ich finde daran so ein bisschen schwierig, dass man ja eben nicht zurückkriechen kann. Ich kann nicht wieder Kind werden. Ich kann nicht wieder kindlich werden, wenn ich schon ein Erwachsener bin, sondern ich muss durch diese Prozesse hindurchgehen. Mein Vater hat es mal so gesagt, Arne, irgendwann wirst du wie alle an die Kreuzung kommen, wo du dich entscheiden musst. Wenn du links abbiegst, wirst du sarkastisch. Dann sagst du, das, was ich am Bodenpersonal Gottes erlebt habe, was ich nicht vertrauenswürdig fand, was ich an Gott erlebt habe, was ich fragwürdig fand, das bringt mich dazu, dass ich mich mit verschränkten Armen irgendwo hinsetze und sage, lass mal die anderen auf dem Spielfeld des Glaubens kicken und ich halte alles fest, was ich bei Bedarf gegen den einen oder anderen Akteur vorbringen kann. Oder wenn du das nicht willst, dann musst du nach rechts abbiegen. Das heißt, du musst zu einer zweiten Form von Vertrauen finden, die durch all das hindurchgegangen ist, durch die Zweifel, die Kämpfe, die Fragen, die Nöte, die du gehabt hast und die nicht sagt, ich begreife das alles, ich wüsste, wie das ist. Gott hat mir einen Horizont eröffnet, um das zu verstehen, sondern zu sagen, okay, so viel höher wie der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind deine Wege als meine und deine Gedanken als meine. Vielleicht wirst du es mir irgendwann erklären, vielleicht wird es irgendwann auch egal sein, weil dann das Leidvolle hinter mir gelassen ist, so wie ja auch das Bild der Ewigkeit oft gemalt wird in der Bibel. Und in jedem Fall kann ich auch hier vertrauen auf etwas, was ich nicht verstehe, mhm. und mich so an Gott annähern, ihn den Geheimnisvollen sein lassen. Und das ist, glaube ich, für mich mein Weg aus der Dekonstruktion hin zu einer neuen Art von Vertrautheit und Vertraulichkeit mit Gott geworden.
Mhm. Anne, du hast auch seit einigen Jahren dich so der christlichen Mystik angenähert. Geht es in die gleiche Richtung, so dieses Geheimnisvolle Gottes? Was fasziniert dich daran?
Genau, das ist es eigentlich, zu sagen, dass eben beides nebeneinander stehen darf. Dass ich auf der einen Seite sagen darf, diese kindlichen Vertrauensbilder, dass Gott mein Freund ist, dass Gott mir entgegenkommt, dass er vor mir hergeht, hinter mir den Weg beschließt, mich von allen Seiten umgibt, dass er in meinem Herzen wohnt. Das ist ja schon seit den frühen Kinderliedern in mir angelegt, als einem christlichen sozialisierten Pastorenkind. Mhm. Dass ich aber sage, das andere darf auch da alles sein, dass Gott ein Sturmwind ist, dass er aber manchmal im Flüstern ist, dass er alles umfasst und ich ihn trotzdem nicht fassen kann, dass diese ganzen Ambivalenzen den Glauben viel besser ausdrücken als einseitige Perspektiven, die ich auf ihn einnehme.
Also ich höre raus, ihr seid beide dafür, dass ihr sagt, unbedingt, ja, Glaube darf sich im Laufe unseres Lebens verändern.
Er muss sogar.
Er muss sogar. Was gibt's denn da für biblische Anhaltspunkte dafür? Gibt es da welche?
Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, da gibt es viele Anhaltspunkte. Man könnte da unterschiedlich ansetzen. Zuerst fällt mir die Biografie von Paulus auch ein, wie sich über sein Leben, und das haben wir eben gut belegt, wie sich da Glaube und Zuversicht auch verändert. Aber in allererster Linie sehe ich das bei Jesus selbst, als er zu seinen Jüngern sagt, ich nenne euch nicht mehr Diener, sondern ich nenne euch Freunde. Mhm. Und in die Einführung in die evangelische Mystik schreibt der Theologe Stefan Kunz und geht auf diesen Vers ein und sagt, was ist denn schwerer? Ist es schwerer, ein Diener zu sein oder ein Freund zu sein? Und er sagt, naja, ein Diener kann sich sicher sein, solange ich mich an die Regeln halte, ist alles gut. Mhm. Ein Freund hat diese Regeln nicht. Er muss im Vertrauen auf ein Miteinander, auf ein aufeinander hören, miteinander unterwegs sein, bei Jesus auch ein Gehorsam eingehen und dahin reifen. Und dann stellt er die Frage weiter und sagt, und es ist, ein Freund zu sein, ist schwerer als ein Diener zu sein. Aber es ist auch schwerer als ein Kind zu sein, weil ein Kind kann auch wieder in seine Unmündigkeit zurückfallen und sagen, ah, der Papa regelt so. Und Jesus fordert uns auf, seine Freunde zu sein und ihm als Freunde nachzufolgen. Und das ist eine sehr schwere Aufgabe und es ist eine reife Aufgabe. Sie ist eine mündige Aufgabe. Und das ist für mich so ein sehr greifbares Beispiel, wo sich zeigt, Glaube bleibt nicht gleich. Er bleibt nicht eine Art, sondern er muss reifen und sich daran zeigen, wird jemand liebevoller, weiser, zeigen sich an ihm das Wirken des Heiligen Geistes ultimativ.
Ja. Ja, ihr habt es beide schon auf unterschiedliche Weise angesprochen, das kam euch bei euch beiden schon ein bisschen durch, aber lasst es uns jetzt mal nochmal zum Abschluss dieser Sendung ganz konkret machen. Was hilft denn, um zu einem mündigen Glauben zu kommen, um eben nicht in dieser Unmündigkeit zu bleiben, ne, sondern einen Glauben zu entwickeln, der tragfähig ist, der differenziert ist und trotzdem hoffnungsvoll? Arne, fang du mal an.
Abgeklärt sein ist nie der Weg, um aus einer Krise rauszukommen. Am Anfang muss Ehrlichkeit stehen. Ehrlichkeit zu sagen, das habe ich verloren, da blutet's, da bin ich gerade blutleer geworden, da habe ich meine Linie verloren, meinen Glauben verloren. Ich weiß, dass es sehr schwer fällt, das zuzulassen, aber das ist der erste Schritt, mal eine Bestandsaufnahme zu machen und zu sagen, ich kann nicht so weiterleben mit denselben Sätzen, wie ich es vorher getan habe. Und dann aber auch die Frage zu stellen, was gewinne ich denn dazu? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe vorhin gesagt, mir ist dieser persönliche schützende Gott so ein bisschen abhanden gekommen in der Zeit. Ist das ein Verlust oder ist das vielleicht auch etwas sehr Barmherziges, Menschen gegenüber, die dasselbe Empfinden haben, die zu sagen, nein, Gott sieht alle gleich. Also um es im Matthäus-Evangelium zu sagen, Gott lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte und lässt die Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Und meine Verlusterfahrung von Schutz spiegelt gleichzeitig auch die Verlusterfahrung von ganz, ganz vielen anderen Menschen wider. Und es ist eigentlich eine sehr egoistische Perspektive. Ich will geschützt sein und die Gottlosen, die sind das alles nicht und die müssen die ganze Härte von Gottes Gericht abkriegen oder so. Und viel schöner zu sagen, nein, Gott hat das ganz bewusst so gehandhabt, dass wir in dieser Gemeinschaft von Menschen dasselbe durchleben müssen, dass es keine Grenze gibt, dass alle bei Corona zu Schaden gekommen sind, auf die eine oder andere Weise, dass Christen an Krebs erkranken, so wie es nicht Christen tun, dass wir also mit denselben Kämpfen zu tun haben und dass wir dann aber zu einem Gott finden können, der uns trägt durch diese Täler unseres Lebens und wo wir anders andocken. Ich habe für das, was ich da verloren habe, habe ich Barmherzigkeit dazu gewonnen, auf eine Art und Weise, die mich reicher gemacht hat als Mensch, als Persönlichkeit.
Ergänzung von dir, Franzi?
Es geht ein bisschen in die ähnliche Richtung. Ich hätte gesagt, Gott suchen, Gott in seiner Schönheit, in seiner Vielfalt suchen, auch in unterschiedliche Traditionen. Du hast die Mystik mehr gefunden. Ich finde, es gibt in verschiedenen Traditionen so einen Reichtum auch, der uns auf die Vielfalt und Größe Gottes hinweist. Zeit mit Jesus verbringen, irgendwann wird das abfärben, seine Liebe, seine Hoffnung, das Vertrauen. Und ich musste gerade an die Stelle denken, wo Jesus Maria Magdalena begegnet nach der Auferstehung. Und sie ist so dankbar, ihn gefunden zu haben und klammert sich an ihn. Und dann sagt Jesus, halt mich nicht fest. Und das ist für mich so ein Bild von diesem, ich hab doch hier das gefunden, ich will das irgendwie sichern, ich möchte das genau so, wie ich es jetzt erlebe, weil es jetzt irgendwie gut tut. Und dann sagt Jesus, geh hin und verkündige meinen Brüdern. Und das finde ich so stark, dass dieser Blickwechsel dann so in die Welt rausgeht, ne? In einen Auftrag mündet. Und das ist für mich auch etwas, für mich ist, dass ich habe einen Auftrag. Ich soll die gute Nachricht von Jesus in diese Welt tragen. Mhm. Es ist ganz wichtig, für sich Zeit zu nehmen, hinzugucken, was mich belastet und quält. Aber ich habe auch einen Auftrag und ich kann das eine nicht überspringen, um das andere zu tun, aber ich kann mit dem genau meinen Auftrag auch wahrnehmen.
Ich finde es total schön, dass ihr beide hier seid. Wir kennen uns ja auch persönlich und für mich seid ihr beide so Menschen, die einfach einen total reifen, mündigen Glauben ausstrahlen und trotzdem oder gleichzeitig so hoffnungsvoll auch sind und auf Jesus hinweisen. Deshalb Abschlussfrage an euch, was gibt euch denn in einem Satz Hoffnung? Arne, fang du an.
Ich glaube an diesen wunderbaren Ort, wo aller Schmerz ein Ende finden wird. Das ist eine ultimative Hoffnung, aber ich habe gleichzeitig auch so viel Freude an diesem Leben, dass ich nicht sage, darauf muss ich warten und bis dahin ist es ein Jammertal, sondern zu sagen, mit Luther, wenn morgen die Welt untergeht, pflanze ich heute noch einen Baum.
Franzi, was macht dir Hoffnung?
Mir ist dieser Satz aus dem Lied eingefallen, das wir in der FCC auch singen, so Jesus, du bist anders. Und das ist eine gute Botschaft, weil Jesus unsere Grenzen und unsere Möglichkeiten sprengt und das macht mir Hoffnung.
Wie schön. Vielen Dank, dass ihr hier seid und so viele wertvolle Impulse uns mitgegeben habt. Danke auch dir fürs Zuschauen. Bald geht es weiter mit Echt und Ehrlich und ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Tschüss.